Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Elisabeth Günther liest heute den 6. von 10 Auszügen aus dem Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Bernd ist der jüngste von 4 Söhnen der Nachbarfamilie Hagerle. Silvia war als Kind gern dort, weil es nicht so unheimlich still war wie in ihrem Elternhaus. Der Automechaniker Bernd ist in Ildingen Außenseiter. Er ist nicht verheiratet, pflegt seine demente Mutter und fragt sich, wie es wäre, einfach abzuhauen wie Silvia. Außenseiterin war auch Tante Betty, die nicht geheiratet und keinen Beruf gelernt hat, nur einen Führerschein durfte sie machen. Doch mit ihrer Vitalität eckt sie im Dorf oft an. Silvia hat sie als Kind vergöttert.
Klosterfrau, 1963. 6 Uhr in der Früh, Geisterstunde. Bettys Wecker rasselte neben ihrem Bett, und als sie ihn ausgestellt hatte, knipste sie schnell die kleine Lampe auf ihrem Nachttisch an, um nicht gleich wieder einzuschlafen. Vor dem Fenster Novemberregen und Dunkelheit. Sie hasste das frühe Aufstehen. Es gab auch keinen Grund dafür, außer dass es sich ebenso gehörte. Wenn nicht spätestens um 7 Uhr überall im Haus Borowski das Licht brannte, könnten die Nachbarn denken, hier würde gefaulenzt, hier würde nicht geschafft, Sittenverfall, Dekadenz. Gleich würde Betty aufstehen, ihre Eltern wecken und dann Frühstück machen müssen. Die Haushälterin war vor einem Jahr zu ihrer Tochter nach Köln gezogen, um sich dort um ein Enkelkind zu kümmern, und danach hatten sie niemand Neues mehr eingestellt. Ohne dass es jemals offen ausgesprochen wurde, war allen klar gewesen, dass nun Betty einen Großteil ihrer Aufgaben übernehmen würde. Zum Großputz kam einmal in der Woche eine Frau aus der Siedlung. Ums Kochen und um die Wäsche hatte Betty sich zu kümmern. Außerdem musste sie ihre Eltern zu Arzttermin in der Stadt fahren, ihren Vater dann und wann zu Vorträgen und Versammlungen, zu denen er auch nach seiner Emeritierung noch regelmäßig eingeladen wurde. Dafür hatte sie den Wolf, ihr Auto. Der Vater hatte es ihr gekauft, nachdem sie den Führerschein bestanden hatte. Betty wusste, was ihn das damals gekostet hatte. Nicht an Geld, davon war reichlich da, sondern an Überwindung. Was er sich hatte anhören müssen von seinen Freunden und Kollegen. Wie die Männer im Ort darüber redeten, wenn sie im Ochsenskat spielten, das wusste er zwar nicht, er ging fast nie ins Wirtshaus, aber er ahnte es gewiss. Frauen, die Auto fuhren, musste das wirklich sein? Unvernünftig. Und dann auch noch eine wie Betty, die ohnehin schon impulsiv war, ohne Mann, der sie unter Kontrolle hielt. Als Betty sich den BMW in Rot ausgesucht hatte, unbedingt in Rot, nicht in Grau oder Eierschale oder gar Grün, da hatte er noch versucht, sie umzustimmen. Musste es wirklich die auffälligste Farbe sein? Was sollten die Leute? Dann wissen die Leute schon von Weitem, dass ich komme. Achtung, Frau am Steuer, hatte Betty gesagt, und dann hatte sie den roten Wagen bekommen. Pfeif auf die Leute. Der Preis, den Betty für ihren Wolf zahlte, war unter anderem, dass sie weiter unter dem Dach und mit den Regeln ihrer Eltern lebte. Und die lauteten, es wird morgens nicht ausgeschlafen. Auch nicht an einem düsteren, verregneten Novembermorgen. Seufzend schlug Betty die Decke zurück, setzte sich auf die Bettkante und öffnete die kleine Tür ihres Nachttisches. Sie holte 2 Schnapsgläser heraus und die Flasche Klosterfrau Melissengeist, ihre Medizin. Gut für die Nerven, gut für den Kreislauf, die belebende Kraft natürlicher Kräuter. Sie goss die beiden Gläser voll bis zum Rand, nahm das eine und prostete Ritas Geist zu, der sich wie jeden Morgen hinter der Gardine verbarg. Wehmütig dachte Betty an früher, als sie noch Kinder gewesen waren und Rita manchmal in der Früh noch zu ihr ins Bett geschlüpft war und ihre kalten Füße an Betty gewärmt hatte. Auf dich, kleine Schwester. Und weil Geister nicht trinken konnten, trank Betty Ritas Glas auch noch leer. Betty ließ noch einmal den Kopf zurück aufs Kissen sinken und spürte den warmen Fluss des Melissengeists durch ihre Speiseröhre nach. Sie liebte dieses Gefühl und sie liebte diese Flasche mit dem blauen Etikett. Darauf 3 Nonnen unterschiedlicher Körpergröße unter einem gotischen Spitzbogen. Wie eine glückliche Kleinfamilie sahen die aus, bestehend aus Mutter und Tochter. Betty fühlte sich gesehen und verstanden von ihrem milden, zufriedenen Blick. Später am Abend würde sie Annette von ihrer Schicht im Krankenhaus abholen, wo sie als Krankenschwester arbeitete, und sie nach Hause fahren. Das würde die Belohnung sein für einen zähen Tag. Bis dahin wollte sie die Bluse fertig genäht haben, die sie Annette schenken wollte. In Grün, passend zu Annettes rotblondem Haar und den hellen Wimpern. Aber jetzt erst mal die Eltern wecken. Kaffee aufbrühen, das gemeinsame Frühstück durchstehen. Es war wieder sehr still am Tisch an diesem Morgen. Der Vater las die Zeitung. Erhard war zu Besuch bei de Gaulle in Paris. Die Sowjets hatten ein persisches Flugzeug abgeschossen. Die Regierung hatte für eine Stützung des Weizenpreises mit 15 Millionen Mark gestimmt. Die Mutter beklopfte ihr Frühstücksei mit dem kleinen Perlmuttlöffel. Und als Betty ihrem mit dem Messer den Kopf abschnitt, wurde sie ermahnt wie eine Zehnjährige. Inzwischen war es Betty einerlei. Sie aß ihr Frühstücksei so, wie es ihr passte. Sie hatte es ja schließlich auch gekocht. Und dann nickte sie doch zustimmend und tat so, als würde sie zuhören, als ihre Mutter über die Rosen plaudern wollte, die sie im nächsten Jahr unbedingt unterhalb der Veranda pflanzen wollte, und über die Nachbarin mit ihrem kläffenden Hund und die Beinschmerzen, die sie plagten und gegen die weder Karl noch Evelyn ein wirksames Mittel wussten, außer Schmerztabletten. Da waren gleich zwei Ärzte in der Familie. Und was hatte man davon? »Ich reib sie dir später ein«, sagte Betty versöhnlich, und da schaute ihre Mutter sie liebevoll an und nahm ihre Hand. »Mein Mädle.« Wann genau war die Tür zugefallen, durch die Betty sich hätte flüchten können? Sie hatte gesehen, wie der Spalt mit den Jahren immer schmaler wurde, aber sie hatte nicht den Mut gehabt zu gehen. Sie war in der kleinen Einliegerwohnung unten im Elternhaus geblieben und hatte sich in die Stadt geträumt, an die Kunsthochschule. Und selbst wenn man sie dort nicht angenommen hätte, eine Schneiderlehre, später ein eigenes Modeatelier, das wäre möglich gewesen, auch gegen den Willen der Eltern. Aber wie konnte man als Tochter die Eltern so im Stich lassen, die ja schon ein Kind verloren hatten? Wenn diese Gedanken wieder mal zu drängend wurden, wenn sich Bitterkeit hineinmischte, dann setzte sich Betty in ihren Wolf und fuhr los. Nie hätte sie gedacht, dass sie jemals so empfinden würde für ein Ding aus Blech. Sie hätte dieses Auto geheiratet, wenn es möglich gewesen wäre. Es bot ihr alles, was sie sich jemals von einer Romanze hätte erhoffen können. Schutz und Geborgenheit, dabei ein Gefühl von Grenzenlosigkeit. Den Schlüssel drehen, Gas geben, die Vibration des Motors spüren. Das war wie eine Art körperlicher Verschmelzung. Und Betty liebte es, wenn man sie ansah, wenn sie und der Wolf unterwegs waren. Ungläubig, respektvoll. Ihr konnte keiner was, solange sie jederzeit in ihren Wolf steigen und davonbrausen konnte. Und wenn der Preis für diese Freiheit war, ihren Eltern den Haushalt zu führen, dann sollte es ihr recht sein. Manchmal nahm sie Silvia mit auf ein kleines Pferdle und das war schön, wie das Mädchen so still und verträumt hinten auf der Rückbank saß und aus dem Fenster schaute, ihr so ganz und gar vertraute, während sie über die Höhen fuhren. Manchmal bis in den Schwarzwald. Früher hatte sie auch noch Evelyn mitgenommen, in der Hoffnung, die Ausflüge würden der Freundin guttun und deren Laune heben, damit sie mal rauskam. Irgendwo in Evelyn musste doch noch ein bisschen was von der Leichtigkeit stecken, die sie früher manchmal gehabt hatte, hinter ihrer ernsten Fassade, diesem Panzer aus Sorge und Pflichtgefühl. Aber Evelyn war eine miserable Beifahrerin, nervös und schreckhaft. Sie hatte ganz offensichtlich wenig Freude an diesen Ausflügen. Einmal hatte sie Betty gefragt, ob sie auch was zur Beruhigung wolle. Da musste irgendetwas durchgesickert sein zu Evelyn und Karl, dass Betty sich mal wieder nicht im Griff gehabt hatte, zu laut gewesen war. Dem Postboten die Tür im Morgenmantel aufgemacht, beim Weinfest allein getanzt hatte, in ihrem Alter. Aber Betty wollte nichts zur Beruhigung. Sie wollte sich nicht beruhigen. Sie sah ja an Evelyn, was passierte, wenn man sich zu sehr beruhigte, wenn man all das immer drinnen behielt, was doch eigentlich raus wollte. Dann verkümmerte man doch und wurde grantig und herrschte die eigene Tochter an, nur weil die ein kleines Träumerle war und keine Einzerschülerin. Am Nachmittag hatte Betty eigentlich die Bluse fertig nähen wollen für Annette. Sie hatte Stoff besorgt und zugeschnitten, alles abgesteckt, die grün lackierten Knöpfe sowie die Zeichnung bereitgelegt, die sie angefertigt und mit Annettes Maßen versehen hatte. Sie nähte gerade die Manschetten an, als ihre Mutter ins Zimmer kam, ohne anzuklopfen, wie immer. Und damit war Bettys Laune schlagartig im Keller. Und wie die Mutter dann da im Türrahmen stand und plötzlich diesen kindlich-weinerlichen Ton anschlug, den sie sich angewöhnt hatte im Alter. Bettys Mutter, die ehemals stolze Frau Professor, die immer so viel Wert auf Haltung gelegt hatte, benahm sich nun manchmal wie ein mauliges kleines Kind, wenn sie Betty um etwas bat. Beim Eierpellen eben am Frühstückstisch noch ganz die strenge Mutter, die ihre erwachsene Tochter behandelte wie ein kleines Mädchen. Jetzt eine bedürftige alte Frau mit Schmerzen, die dringend jemanden brauchte, der für sie in die Apotheke ging.
Elsbeth, ich bitte, ich geh geschwind und hol mir die Tabletten. Ich komm sonst heute gar nicht zurecht, das sind solche Schmerzen. Du machst dir keine Vorstellung.
Betty nahm den Fuß vom Antriebspedal ihrer Maschine. Mutter, ich muss nähen heute. Brauchst du wirklich die Tabletten? Ich reib dir die Beine mit Tonikum ein, wenn du möchtest.
Das reicht nicht. Ich bitte, ich hol mir die Tabletten. Geh doch einfach geschwind, es dauert doch nicht lang.
Also legte Betty den Stoff beiseite, auch weil ihr einfiel, dass der Melissengeist alle war. Vorhin hatte sie den letzten Rest getrunken und nun war nichts mehr da, um ihrer Mutter die Beine einreiben zu können. Sie fuhr die kurze Strecke runter zum Marktplatz, hielt mit quietschenden Reifen am Bürgersteig, nahm einen letzten tiefen Zug von ihrer HB, bevor sie den Stummel in ihren Aschenbecher drückte, und betrat die Apotheke zum Goldenen Löwen.
»Ah, das Fräulein Borowski, grüß Gott!«
Der alte Stäubler in seinem gestärkten weißen Kittel sah sie abschätzig an mit seinen zusammengekniffenen kleinen Schweinsäuglein. Betty hasste ihn aus tiefstem Herzen und er schien das Gefühl zu erwidern.
»Librium, Metamizol und 3 Flaschen Klosterfrau, bitte«, sagte Betty und schob das von Evelyn ausgestellte Rezept über den Verkaufstresen.
»Das hat Ihnen der Herr Doktor aufgeschrieben, Fräulein Borowski?«
Wie genüsslich er das Fräulein betonte. Betty hatte nicht übel Lust, ihm die Nase zu brechen.
»Für meine Mutter«,
erwiderte sie kühl. Er wusste das ganz genau. Es war ja nun nicht das erste Rezept, das sie hier einlöste.
»Ach, für die Frau Professor. Verstehe, kleinen Moment.«
Er ging nach hinten und kramte in sein Apothekerschränkchen herum, kam mit den Tabletten zurück.
»Sprechen Sie doch mal mit Ihrem Bruder über Librium. Es ist ja doch segensreich, gerade für Frauen, die beruhigende Wirkung. Vielleicht wäre das ja auch etwas für Sie, Fräulein Borowski, und nicht nur für Ihre Mutter.«
3 Flaschen Klosterfrau fehlen noch, Herr Stäubler.«
»Gleich 3«,
sagte Stäubler und hob vielsagend die Augenbrauen. Betty hielt seinen Blick stand, während er nacheinander betont langsam 3 der blau-weißen Klosterfrau-Schachteln aus dem Regal nahm und vor sie hinstellte.
»Das wär's dann, Fräulein Borowski?«
Betty trat einen Schritt näher, steckte Tabletten und Flaschen in ihren Einkaufsbeutel, legte einen 10-Mark-Schein auf den Tresen und sagte:
»Wissen Sie, Herr Stäubler, vor dem Krieg, als ich noch ein unschuldiger Backfisch war, da kann ich mich gut erinnern, wie der Herr Güldenstein hier hinterm Tresen stand und Sie noch sein Lehrling waren. Und der Herr Güldenstein war ein ausgesucht höflicher und diskreter Mann, der mir damals immer Pfefferminzbonbons geschenkt hat. Und dann war er auf einmal verschwunden, zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter. Einfach weg. Und Sie haben hier die Apotheke übernommen und es wurde nie wieder darüber geredet. Die Leute vergessen ja so viel. Aber Sie kennen mich ja, gell? Ich erinnere mich gut und ich will es eigentlich nicht vergessen und deshalb nehme ich auch kein Librium. Verstehen Sie, Herr Stäubler? Das Rückgeld können Sie gern behalten.«
Dann drehte sie sich um und ging. Die Türglocke schepperte erschrocken, als sie die Tür mit etwas zu viel Schwung aufriss. Das würde wieder Gerede geben, das wusste Betty. Aber letztlich war sie nun mal die Tochter vom Herrn Professor. Und da konnten sich zwar alle heimlich das Maul über sie zerreißen, aber am Ende konnte ihr keiner was. Sie bekam die grüne Bluse an diesem Tag dann tatsächlich nicht mehr fertig. Die angefangenen Manschetten nähte sie noch fest, aber dann ließ ihre Konzentration nach und Betty wollte kein Risiko eingehen. Diese Bluse musste perfekt werden. Nach dem Abendbrot fuhr sie noch einmal los, unter großer Missbilligung ihrer Eltern, diesmal zum Kreiskrankenhaus. Und als sie Annette in ihrer Schwesterntracht im Dunkeln den Gehsteig entlangkommen sah, kurbelte sie das Fenster runter und winkte ihrer Freundin zu. Sie fuhren durch die Novembernacht. Annette hatte ihren Haarknoten gelöst und erzählte von ihrer Schicht. Jemand war gestorben, jemand war geboren worden, alles wie immer. Betty fuhr langsamer als gewöhnlich und nahm heimlich ein paar falsche Abzweigungen, um die gemeinsame Fahrt noch zu verlängern. Und entweder fiel das Annette gar nicht auf oder sie hatte nichts dagegen.
»Glaubst du eigentlich an Geister?«, fragte Betty.
»Natürlich. Warum?«
»Ich sehe meine tote Schwester jeden Tag. Und wenn ich das jemandem erzähle, halten mich alle für verrückt.«
»Ich halte dich nicht für verrückt«, sagte Annette. »Ich sehe ständig Geister. Das ganze Krankenhaus ist voll von ihnen. Und deine Schwester möchte vielleicht auf dich aufpassen, das ist doch schön.«
Betty wurde warm. Sie wünschte, sie hätte diese Bluse fertig bekommen, um sie Annette zu überreichen. Andererseits blieb ihr so die Vorfreude darauf. Sie schaltete das Radio an. AFN spielte irgendeine Elvis-Schnulze. Der Scheibenwischer quietschte über die Windschutzscheibe und wischte den leichten Novemberniesel weg, und Betty fühlte sich so leicht wie lange nicht. Sie waren gerade angekommen vor Annettes Haus, als der Moderator das Lied abrupt ausblendete und mit ernster Stimme verkündete, Präsident Kennedy sei im Krankenhaus seinen Schussverletzungen erlegen. Ein Attentat auf offener Straße während eines Autokorsos. Betty hörte es, aber es erreichte sie gar nicht. Sie sah nur, wie Annette neben ihr blass wurde. Noch blasser, noch schöner. Und sich die Hand vor den Mund schlug. Vielleicht haben Sie recht, dachte Betty. Vielleicht bin ich doch verrückt. Annette hatte ihren Kopf an Bettys Schulter gelegt und weinte um den toten Präsidenten. Und Betty fühlte nichts als Glück. Sie hielt Annettes Hand und strich mit dem Daumen über ihre rauen Fingerknöchel. Und im Rückspiegel sah sie Ritas Geist auf dem Rücksitz sitzen. Sie zwinkerten sich zu.
Grabungen. 1989. Der Spätsommer lag wie ein nasser, warmer Waschlappen über dem Ort und ganz Ildingen hielt ungewöhnlich still. Nur zeitig am Vormittag und dann wieder am frühen Abend hörte man den üblichen Klangteppich aus Kreissäge, Gehämmer, Vogelgezwitscher und Hundegebell. Das Haus von Dr. Evelyn Borowski dagegen hatte sich trotz der Schwüle in eine Art Ausgrabungsstätte verwandelt. Evelyn entrümpelte. Die Garage, alle Schränke, den Dachboden. Seit einer Woche ging das nun so. Bewaffnet mit einer Rolle großer schwarzer Müllsäcke lief sie durchs Haus und stopfte alles hinein, was ihr nicht von unmittelbarem Nutzen oder Wert erschien. Nein, da könnte Silvia nun wirklich gar nicht helfen. Lauter alter Kram, der längst hätte entsorgt werden müssen. Nichts von Bedeutung, wirklich. Am allerbesten stünde sie einfach nicht im Weg herum. Hast dich ja all die Jahre auch nicht dafür interessiert. Also hatte Silvia sich in den Garten zurückgezogen, hatte dort angefangen umzugraben, hatte mit einem Spaten aus dem Gartenschuppen Beete neu abgestochen, ein kleines Wildkräuterbeet angelegt und Unkraut gejätet. Das umgefallene Vogelhäuschen, das ihr Vater vor vielen Jahren mal gezimmert hatte, hatte sie abgeschliffen, neu gebeizt und wieder einigermaßen gerade in den Rasen gerammt. Und Hannah hatte ihr dabei zugesehen, von einer Babywippe aus, die Monika zusammen mit der bestellten Kosmetik vor ein paar Tagen unangekündigt vorbeigebracht hatte. Silvia hätte sie natürlich hereinbitten müssen, ihr einen Kaffee anbieten. Und wenn sie eine anständige Ildingerin gewesen wäre, hätte sie außerdem Kuchen da gehabt. Aber das war sie ja nun mal nicht. Und außerdem war sie ein bisschen überrumpelt gewesen. Und als Monika begriffen hatte, dass man sie wohl nicht ins Haus bitten würde, hatte sie Silvia einfach mit ihrem viel zu großen Lächeln die Papiertüte voller Badekugeln und Kosmetik samt einer Babywippe in die Hand gedrückt. »Hatte ich noch im Keller und meine beiden Mäusle sind ja nun schon groß. Du, ich wollte fragen, ob wir nicht mal zusammen spazieren gehen oder Kaffee trinken wollen?« Silvia hatte vage zugesagt. Nicht zu enthusiastisch, aber es gefiel ihr doch, sich von Monika bitten zu lassen. Sie genoss diese kleine kindische Genugtuung. Jetzt auf einmal bemühte man sich um sie, nachdem sie als Kind alles, wirklich alles dafür getan hätte und auch getan hatte, um in Monikas Gunst zu stehen. Wie sich die Zeiten doch änderten, dachte Silvia, während sie mit Hannah auf dem Schoß im Gartenstuhl saß, Zitronensprudel aus der Flasche trank und nach der tagelangen Schufterei ihr Gartenwerk betrachtete. Hinter sich im Haus das Poltern und Stöhnen ihrer Mutter, die keine Hilfe annehmen mochte, nichts gefragt werden wollte und dafür ihrerseits Silvia auch nichts fragte. Es war ihr ganz recht. Den frühen Abend verbrachten sie dann wieder zusammen im Wohnzimmer. Es hatte sich, ohne dass sie es abgesprochen hatten, eine Art Routine etabliert. Evelyn machte Schnittchen, Aufschnitt auf Schwarzbrot, dazu saure Gürkchen und Mineralwasser und pünktlich um 18 Uhr wurde der Fernseher angeschaltet. Am Anfang hatten sie noch zusammen Herzblatt, Glücksrad, Lindenstraße, Liebling Kreuzberg und die Rudi Carrell-Show geschaut, die perfekte Weltflucht, neutraler Boden. Aber seit in den deutschen Botschaften in Budapest und Prag immer mehr Leute über Mauern kletterten, Grenzzäune durchschnitten wurden, Menschen mit Koffern, Kinder hinter sich herziehend über Stoppelfelder rannten und der Tagesschausprecher eine gewisse historische Bedeutsamkeit in seine Stimme legte, hatte Evelyn plötzlich keine Muße mehr für Serien- und Spieleshows. Sie saß auch anders in ihrem Sessel. Vorne auf der Kante, die Fernbedienung in der Hand, schaute sie alle Nachrichtensendungen, die am Abend ausgestrahlt wurden. Und dann verschwand sie am späten Abend wieder oben auf dem Dachboden. Silvia lag im Bett, hörte, wie ihre Mutter bis Mitternacht dort oben herumkruschtelte, Kisten über die Holzdielen schleifte, leise fluchte, wenn irgendwo ein Brett umgefallen war oder vielleicht ein alter Tennisschläger. Als Kind hatte Silvia den Dachboden gefürchtet und nie betreten. Aber das würde sich nun ändern, ob es Evelyn passte oder nicht. »Was ist eigentlich mit den Ordnern aus meinem Zimmer?«, fragte Silvia am nächsten Morgen, während sie in einem der Küchenschränke nach Filtertüten für die Kaffeemaschine suchte. »Was soll damit sein?«, fragte Evelyn zurück, und Silvia glaubte, eine leichte Alarmiertheit in ihrer Stimme zu hören. »Was hast du damit vor? Schmeißt du die auch weg?« »Warum fragst du?« »Nur so, ich hatte das Gefühl, es fehlen welche.« Evelyn schob ein Laib Schwarzbrot durch die Brotschneidemaschine. Zwei Scheiben lang schwieg sie, und Silvia spürte die alte Angst ihrer Kindheit. Abgetrennte Finger. »Du musst dir langsam Gedanken übers Zufüttern machen, Silvia. Hanna wird nicht mehr richtig satt von deiner Milch«, sagte sie schließlich, offenbar wild entschlossen, das Thema zu wechseln. »Deine Stillerei, schön und gut, aber du darfst es nicht übertreiben. Es gibt doch heute so gute Gläschen. Das war ja zu meiner Zeit noch ganz anders. Jeden Tag habe ich dir Brei gekocht. Und du warst so eine schlechte Esserin.« Hanna lag friedlich in ihrer Babywippe, bereit, jeden mit ihrem großen, zahnlosen Babylächeln anzustrahlen, der sich ihr zuwendete. Silvia nahm die kleinen, knubbeligen Babyfüße in die Hand und küsste Hanna die Fußsohlen. »Gut«, sagte sie schließlich, mühsam jeden Anflug von Sarkasmus in ihrer Stimme unterdrückend. »Wenn du meinst, du bist ja hier die Ärztin. Nimm doch Hanna und den Kinderwagen mit und kauf unten im Ort ein paar Gläschen. Du weißt sicher, was da die richtigen sind.« Zu Silvias großer Verwunderung hatte Evelyn den Köder geschluckt. Am Nachmittag hatte sie sich eine frische Bluse angezogen und eine von ihren zahllosen beigen Buntfaltenhosen, die kurze Dauerwelle einigermaßen in Form gesprüht, hatte Silvia gebeten, Hanna noch einmal zu wickeln und ihr einen von den vernünftigen Stramplern anzuziehen, und war mit Baby und dem türkisfarbenen Kinderwagen losmarschiert. Etwa eine Stunde würde Silvia bleiben, um den Ordner mit dem G zu finden. Oder überhaupt herauszufinden, was ihre Mutter da seit Tagen umherschob, umräumte und wegschmiss. Sie stieg die steile Ausziehtreppe hoch in die überhitzte Staubigkeit des Dachbodens. Es roch muffig, nach Vergangenheit und nach dem spezifischen Geruch großer schwarzer Müllsäcke. Silvia sah ein gutes Dutzend dieser Säcke prall gefüllt in einer Ecke des Dachbodens stehen, daneben drei offene Umzugskartons. Silvia war sich nicht sicher, ob sie den G-Ordner in den Müllsäcken suchen sollte oder eher in den drei Kisten, in die Evelyn offenbar die Dinge einsortiert hatte, die sie behalten wollte. Die Zeit würde eh nicht reichen, um alle Säcke einmal zu durchwühlen, also nahm sie sich die Kisten vor. Silvia fand ein weißes, an den Nähten vergilbtes Kleid, offensichtlich ein Hochzeitskleid. Sie ließ den Stoff durch ihre Finger gleiten und schaute instinktiv auf die Innenseite des Halsausschnitts. Und tatsächlich fand sie dort eine kleine Blüte aus weißem Garn, Tante Bettys Signatur, die sie in alle ihre selbst entworfenen Kleider gestickt hatte. Silvia fand einen weißen Arztkittel, auch der vergilbt. Vielleicht war das der erste, den ihre Mutter je getragen hatte, einer, auf den sie besonders stolz war. Sie fand eine schwarze Dokumentenmappe, darin Evelins Approbation, die Kopie eines Artikels, den sie vor etlichen Jahren in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht haben musste, einen ausgeschnittenen Zeitungsartikel mit einem Nachruf auf Karl Borowski, seine Todesanzeige aus den Stuttgarter Nachrichten, auf der auch ihr Name stand. In tiefer Trauer. Als die Anzeige erschienen war, hatte Silvia vom Tod ihres Vaters noch gar nichts gewusst. Sie hatte in Griechenland am Strand gehaust und gefeiert, während er auf dem Ildinger Friedhof zu Grabe getragen wurde. An das Ärgergespräch, das Silvia viele Wochen später von einer Telefonzelle aus mit ihrer Mutter geführt hatte, weil sie Geld brauchte und bei dem sie von seinem Tod erfahren hatte, konnte sie sich kaum erinnern. Zu schmerzhaft. Immer noch. Silvia legte die Dokumentenmappe wieder in die Kiste zurück. Dann zog sie aus einer weiteren Kiste zwei Blechdosen hervor. In der einen lagen ungeöffnete Briefe mit brasilianischen Briefmarken und Poststempeln aus Rio de Janeiro, adressiert an Evelin, mit unleserlichem Absender. Warum bewahrte ihre Mutter Briefe auf, die sie nie geöffnet hatte? In der anderen Dose waren Briefe, die Silvia kannte. Es waren ihre eigenen. Bettelbriefe, Heimwehbriefe, Hilferufe, die sie ihren Eltern im ersten Jahr aus dem Internat geschickt hatte. Silvia schaute auf ihre runde Kinderschrift und spürte, wie sich alles in ihr zusammenzog bei der Erinnerung an ihre Sehnsucht nach Zuhause. »Liebe Mama, liebster Papa, ich vermisse euch unendlich. Bitte holt mich wieder ab.« Irgendwann hatte sie nicht mehr geschrieben. In der Kiste war noch etwas Weiches. Ein kleiner Hund aus grauem Filz an einer Kordel, der ihr vage bekannt vorkam. Sie hielt ihn in das Sonnenlicht, das durch das ungeputzte Dachfenster schien, und plötzlich wusste sie es. Es war kein Hund, sondern ein Wolf. Und dieser Wolf hatte am Rückspiegel von Tante Bettys Auto gehangen. Ihr Talisman. Silvia steckte ihn in die Tasche ihrer abgeschnittenen Jeans. Eigentlich hatte sie genug gesehen. Vielleicht war es doch ein Fehler gewesen, hier oben herumzustöbern. Den G-Ordner hatte sie nicht gefunden, dafür lauter alte, schlechte Gefühle aus diesen Kisten gekramt. Andererseits, wer wusste schon, ob sie noch einmal die Gelegenheit bekommen würde, bevor alles im Müll landete? Also griff sie noch einmal in die Kiste. Sie zog ein altes Fotoalbum heraus, darin sorgfältig eingeklebte Schwarz-Weiß-Bilder. Porträts einer sehr mondän wirkenden Frau mit Hut, Zigarette zwischen den Fingern, deren Gesichtszüge merkwürdig vertraut wirkten. Wie eine freiere, glücklichere, elegantere Version von Evelin. Das musste ihre Großmutter Senta sein. Und die ungeöffneten Briefe aus Brasilien, die waren vermutlich auch von ihr. Nichts wusste Silvia über diese Frau, außer dass man ihre Mutter besser nicht nach ihr fragte. Einmal hatte sie es doch getan, weil sie für die Schule einen Stammbaum zeichnen musste, damals in der dritten Klasse. Die Lehrerin hatte allen mit der blauen Matrize ein Blatt abgezogen, auf dem die Umrisse eines Baumes zu sehen waren, und als Hausaufgabe sollten sie die Äste einzeichnen und Namen eintragen. Den Ast ihres Vaters hatte Silvia leicht zeichnen und beschriften können. Die Großeltern, Tante Betty, kinderlos, und Tante Rita, tot. Und als sie Evelin das Blatt gezeigt hatte, ängstlich, weil sie schon spürte, was nun kommen würde, hatte Evelin den Ast, der ihren Teil der Familie darstellen sollte, einmal durchgestrichen, mit einer Vehemenz, als würde sie ihn tatsächlich gern mit einem Beil abhacken. Ihr lernt wirklich nur Unfug in der Schule.
Elisabeth Günther mit der 6. Folge aus Bei euch ist es immer so unheimlich still von Alina Schröder. Das Buch ist bei DTV erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten. Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Bundesgesundheitsminister Lauterbach trifft sich am Nachmittag mit Hausärztinnen und Hausärzten zum Krisengipfel. Dabei geht es um deren Forderungen für einen Bürokratieabbau in den Praxen und eine gerechtere Bezahlung. Lauterbach wies im Morgenmagazin von ARD und ZDF Vorwürfe zurück. Er habe sich seit seinem Amtsantritt mehr mit der Krankenhausreform als mit der Situation der Hausärzte beschäftigt.
Wir haben zunächst einmal ein großes Gesetz gemacht, wo die Praxen digitalisiert werden. Das war ja viele Jahre liegen geblieben. Ich bin auch seit Monaten mit den Hausärzten und auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Gespräch, wie wir die Honorierung von Praxen verändern. Da werden wir heute Vorschläge vorstellen, die wir seit Monaten vorbereitet haben. Und in Teilen sind diese Vorschläge ja sogar im Koalitionsvertrag schon geschrieben. Wir wollen zum Beispiel die Hausärzte entbudgetieren, wir wollen entbürokratisieren. Richtig ist, dass es lange gedauert hat, dieses Gesetz hinzubekommen. Aber daran wird gearbeitet.